Ja, vielen Dank für die freundliche Moderation. Was soll ich da noch sagen? Deine Kontonummer habe ich ja. Es gibt ein Lied, das vielleicht einige von euch kennen. Und mit der ersten Strophe dieses Liedes will ich ganz gerne so in meinen Part heute einsteigen. Und zwar heißt es dort: Leben sollte mehr sein als nur Arbeit, Schlaf und Essen. Das leuchtet jedem ein, doch auf viele trifft es zu. Sie leben ihren Alltag in ständig gleichen Bahnen und 14 Tage Spanien ändern auch nichts daran. Und ich denke einfach, diese Liedzeile, das berührt so eine Grundsehnsucht, die in ganz vielen, vielleicht sogar in allen Menschen drinsteckt. Darf ich mal fragen, wer von euch hat die Narnia-Chroniken gelesen oder den Film im Kino gesehen? Wer von euch hat Star Wars geguckt? Ja. Wer von euch hat Herr der Ringe und oder den kleinen Hobbit geguckt? Und ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, so eine der häufigsten Weisen, wie bei Hollywood-Filmen oder bei Fantasy-Romanen oder so die ganze Geschichte anfängt, ist, dass wir so einen völligen Normalo haben, der irgendwie so ein, ja, irgendwie so ein Alltagsleben eben führt, auch nicht sehr happy ist damit und auf einmal bricht da was in sein Leben rein. Auf einmal stehen da die 7 Zwerge und wie viel auch immer das waren beim Hobbit vor der Tür und sagen, hey komm, wir gehen jetzt dem Drachen das Gold klauen. Da ist auf einmal ein Kleiderschrank, die Tür in dieses Land Narnia. Da kommt auf einmal irgendwie der alte Obi-Wan in dein Leben und sagt, hey, es gibt da sowas wie die Macht und die Macht ist stark in dir. Das ist eine Grundsehnsucht im Leben ganz vieler Menschen, zu sagen, Leben, das kann doch nicht alles gewesen sein, zu arbeiten und zu schlafen und zu essen und irgendwann klappt die Kiste zu und das ist es dann eben gewesen. Und das ist auch genau eine der Verheißungen, die Jesus jedem von uns macht. Er sagt, ich bin gekommen, um meinen Schafen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Wenn du diese Sehnsucht in dir hast, dann bedeutet das zwei Dinge. Zum einen bedeutet das, das ist nicht nur irgendwie, du bist nicht nur ein Träumer oder so, sondern da hat Gott eine Sehnsucht in dein Leben angelegt. Und wenn Gott das tut, dann nicht, damit du dich dein Leben lang damit frustriert sein kannst, dass es nichts wird, sondern weil bei Gott genau dieses Leben in Fülle möglich ist. Deswegen hat Gott diese Sehnsucht in dich reingelegt. Und ich glaube, einer dieser Gründe, warum wir das alle so lieben, wenn zum Beispiel Martin, wenn du hier vorne stehst und einfach Geschichten aus deinem Leben erzählst, ist, weil das genau das anspricht, weil das ist eben nicht Arbeit, Schlafen, Essen, sondern da merkt man auf einmal, da ist mehr dort, da ist nicht Narnia, weil Narnia ist Fantasy, sondern wir merken einfach, mit Gott ist dieses Leben in Fülle hier und jetzt möglich. Und das ist ein Thema, über das ich heute Morgen zusammen mit euch nachdenken möchte. Die Geschichte deines Lebens, die Geschichte, die Gott mit dir und deinem Leben schreiben möchte. Und diese Geschichte, die Gott mit dir schreiben möchte, die ist Teil einer epischen Geschichte, die viel größer ist als Narnia, die viel größer ist als die Welt vom Herrn der Ringe oder Harry Potter oder was auch immer. Das ist eine Geschichte, ein epischer Kampf zwischen Gut und Böse. Es geht um die Rettung des Universums. Und Gott sagt, ich will mit dir einen Teil dieser epischen Geschichte schreiben. Und für diesen Teil dieser Geschichte bist du buchstäblich geschaffen. Das sind alle deine Fähigkeiten, deine Gaben, deine Persönlichkeit, die sind maßgeschneidert für diesen Teil der Geschichte, den ich mit dir schreiben möchte. Und ich weiß es nicht, wie es dir geht, wenn du das so hörst. Vielleicht sagst du ja, hey, super, und ich bin schon total gespannt, wie so das nächste Kapitel dieser Geschichte aussehen wird, das Gott mit mir schreibt. Aber vielleicht zweifelst du auch so ein kleines bisschen und sagst, also, ich kann mir eigentlich jetzt nicht vorstellen, dass Gott an mir ganz persönlich nennenswerte Pläne hat. Vielleicht denkst du, ich bin zu alt, eigentlich ist ja meine Geschichte schon gelaufen. Oder du sagst, ich bin zu ungebildet oder ich bin einfach viel zu gewöhnlich oder ich bin zu dick oder zu dünn oder zu jung. Vielleicht gibt es diese eine Sünde in deinem Leben, über die du schon tausendmal gestolpert bist und du denkst dir, also so einen wie mich, der das einfach nicht in den Griff kriegt, wird Gott nicht gebrauchen können. Wir lesen nicht bei Luke Skywalker und Harry Potter, dass die immer wieder an einfach ins gleiche Klo gegriffen haben und das einfach nicht hingekriegt haben. Die waren halt immer alle nur super und ich weiß genau, ich bin einfach nicht super. Oder es gibt Menschen, die dir eingeredet haben, hey, aus dir wird nichts. Oder du hast dir eingeredet, aus mir wird nichts. Oder vielleicht ist es auch viel banaler und du sagst, ja, ich habe jetzt da keinen konkreten Grund, warum Gott mit mir nichts vorhaben sollte, aber gleichzeitig gucke ich mein Leben an. Ich bin jetzt 10 Jahre in der Gemeinde, ich habe so meine Dienste, ich habe so meinen Job, wo ich 5 Tage die Woche hingehe und ich habe meinen Hund, mit dem gehe ich jeden Tag spazieren und ich habe so meine Familie und abends ist dann halt immer Stress, wenn die Kinder ins Bett sollen und irgendwie, naja, manchmal ist es schön mit meiner Frau und manchmal streiten wir uns halt. Irgendwie ist das alles Routine und ja, kann schon sein, dass Gott mit mir eine Geschichte schreibt, aber es scheint eher eine langweilige Geschichte zu sein. Ich will heute Morgen mit euch gemeinsam das Leben von 2 Menschen aus der Bibel angucken, die uns, glaube ich, einiges darüber sagen können, über die Art und Weise, wie Gott mit Menschen eine Geschichte schreibt. Und lasst mich mal zum Einstieg fragen, wer von euch hat Geschwister, einen Bruder oder eine Schwester oder mehrere? Ja, es sind einige, wie man das in einer guten Form Versammlung auch erwarten würde. Und wer würde ich sagen, also ich habe mindestens einen Bruder oder eine Schwester, die mir sehr ähnlich sind. Die sind eigentlich genau wie ich, so von der Art her. Das sind wenige. Wer würde denn sagen, also ich habe mindestens einen Bruder oder eine Schwester, die sind total anders als ich. Das ist die große Mehrheit, genau. Und worüber ich heute sprechen möchte, das ist die Geschichte von 2 Brüdern. Und keine Sorge, ihr hört jetzt nicht die gefühlt 27. Predigt zum verlorenen Sohn. Sondern es geht um 2 Brüder aus dem Alten Testament, Zwillinge, die von ihrem Aussehen her und von ihrem Charakter her nicht unterschiedlicher hätten sein können. Und auch die Geschichte, die Gott mit dem Leben dieser 2 Brüder geschrieben hat, war sehr unterschiedlich. Und ich lese das einfach mal. Es steht im 1. Buch Mose, Kapitel 25. Das ist ein bisschen ein längerer Text. Ich werde zwischendrin immer mal mit der Verse auslassen und ja, steigen wir einfach mal ein in diese Geschichte. Das ist die Geschichte von Jakob und Esau. Und zwar steht dort, Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka heiratete. Rebekka wurde schwanger. Als sie merkte, dass es Zwillinge waren, die sich im Mutterleib stießen, seufzte sie, jetzt bin ich endlich schwanger. Und warum bekämpfen sich nun meine Kinder? Sie fragte den Herrn und er antwortete ihr, von den 2 Söhnen in deinem Leib werden einmal 2 verfeindete Völker abstammen. Eins wird mächtiger sein als das andere, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und tatsächlich, als die Stunde der Geburt kam, brachte Rebekka 2 Zwillinge zur Welt. Der erste war am ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt, wie ein Tierfell. Darum nannten ihn seine Eltern Esau, was so viel bedeutet wie der Behaarte. Und dann kam sein Bruder, er hielt bei der Geburt Esau an der Ferse fest. Und so nannten sie ihn Jakob, was so viel bedeutet wie Fersenhalter. Die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein erfahrener Jäger, der gern im Freien herumstreifte. Jakob dagegen war ein ruhiger Mann, der lieber bei den Zelten blieb. 2 Brüder, die sehr unterschiedlich waren. Eines Tages, Jakob hatte gerade ein Linsengericht gekocht, kam Esau erschöpft von der Jagd nach Hause. Lass mich schnell etwas von der Mahlzeit da essen, ich bin ganz erschöpft, rief er. Nur, wenn du mir dafür dein Vorrecht als ältester Sohn überlässt, forderte Jakob. Was nützt mir mein Vorrecht als ältester Sohn, wenn ich am Verhungern bin, rief Esau. Jakob ließ nicht locker, schwöre es. Esau schwor es ihm und verlor damit das Erbe und den besonderen Segen seines Vaters. Jakob gab ihm das Brot mit den Linsensuppe. Esau schlang es hinunter, trank noch etwas und ging wieder weg. So gleichgültig war ihm sein Vorrecht als ältester Sohn. Und die Geschichte geht dann noch weiter, noch ganze 12 Kapitel lang erzählt die Bibel die Geschichte von Jakob und Esau. Jakob erschleicht sich dann durch eine List den Segen seines Vaters, der eigentlich seinem Bruder Esau hätte gelten sollen. Und als Esau das erfährt, wird er so zornig, dass Jakob fliehen muss vor ihm. Und auf der Flucht hat er dann eine Begegnung mit Gott und Gott gibt ihm eine große Verheißung mit auf den Weg. Gott sagt, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde, in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich soll allen Völkern der Erde Gutes zuteil werden. Ich stehe dir bei, ich behüte dich, wohin du auch gehst. Und ich bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Krasse Zusage, oder? Die er hier von Gott bekommt. Gott schreibt eine Geschichte mit Jakob. Und Jakob und Esau versöhnen sich später dann wieder, nicht ohne dass bis dahin auch viel Spannendes passiert. Aber Gott bleibt seinem Versprechen treu. Er schreibt die Geschichte des Volkes Israels mit Jakob und nicht mit dem erstgeborenen Esau. Was können wir jetzt aus dieser Geschichte von diesen beiden Brüdern erfahren über die Art und Weise, wie Gott seine Geschichte mit Menschen schreibt? Und ich will gerne mit euch einen genaueren Blick werfen auf diese beiden Brüder, auf Jakob und Esau, und einfach mal gucken, was waren das eigentlich für Männer, wie waren die von ihrer Persönlichkeit her, von ihrer Art her. Und wir haben schon gehört von Esau auf der einen Seite, er war ein erfahrener Jäger, er hat es geliebt, umherzustreifen. Und eigentlich war das ein ganz schön untypischer Lebensstil für jemand in seiner Zeit, für jemand in seiner Position, im Familienunternehmen sozusagen. Denn die Familie von Jakob und Esau, das waren Viehzüchter, das waren Halbnomaden. Und da gab es immer irgendwie eine Menge zu tun, mit sich irgendwie ums Vieh kümmern, die Zelte auf- und abbauen, irgendwie, keine Ahnung, nach Wasser graben, was auch immer die da alles gemacht haben. Also es war eine Menge Arbeit vor Ort. Und Esau war eben damit beschäftigt, umherzustreifen und zu jagen, weil es ihm einfach Spaß gemacht hat. Und das heißt auch, hat eben keine Zeit, keine Kraft oder wenig Zeit und Kraft in dieses Familienunternehmen investiert. Und auf der anderen Seite haben wir Jakob, von dem wir lesen, er war ein ruhiger Mann, der am liebsten bei den Zelten war. Und wenn man das so hört, hat man das Gefühl, ja, das scheint eigentlich so eher ein stetiger, verbindlicher Mensch gewesen zu sein. Der war glücklich, wenn er zu Hause sein konnte, wenn er kochen konnte. Und die Unterschiedlichkeit dieser beiden Männer prallt aufeinander, als Esau zu Jakob kommt und ihn um dieses Linsengericht bittet. Wir erinnern uns, da kommt er von der Jagd zurück und sagt, gib mir diesen Eintopf. Und Jakob sagt, ja, aber nur, wenn du mir dein Recht als Erstgeborener abtrittst. Und Esau sagt, ja, was nützt mir das, wenn ich am Verhungern bin? Da hast du mein Recht, gib diesen Eintopf her. Und am Ende schwört er sogar, dass er dieses Erbe aufgibt. Und wisst ihr, wenn ich das so lese, wenn Esau hier sagt, ich bin am Verhungern, dann glaube ich eigentlich nicht, dass wir hier wirklich von einer Situation sprechen, in der es um Leben und Tod ging. Ich glaube nicht, dass der wirklich am Verhungern war. Die Bibel sagt, sein Vorrecht als Sohn war ihm so gleichgültig, dass er es für dieses Linsengericht hergegeben hat. Also das klingt nicht, als ob der gestorben wäre, wenn er das jetzt nicht gemacht hätte. Und in der Geschichte lesen wir auch, Esau schlang das Linsengericht hinunter und ging wieder weg. Auch das klingt jetzt nicht nach einem, der völlig entkräftet war und erst mal 3 Tage im Infusionsschlauch hing, um überhaupt wieder geradeaus gehen zu können. Und ich glaube einfach, der Esau, der war auf der Jagd und es war mal wieder erfolglos, der kam nach Hause, der hatte einfach Knast, hat dieses Linsengericht gerochen und hat gedacht, hey, da hätte ich jetzt mal echt Heißhunger drauf. Und diese ganze Sache mit dem Erbe und mit dem Schwur und mit dem Erstgeborenenrecht, das hat er einfach in dieser Situation gar nicht so furchtbar ernst genommen. Und er hat eigentlich erst umgedacht, als es schon zu spät dafür war. Dann ist er zornig geworden, als der Zug abgefahren war. Ich habe irgendwann mal den Satz gelesen, gib das, was du dir für dein Leben wirklich wünschst, nicht auf für das, worauf du jetzt gerade im Augenblick Lust hast. Und ich denke, das ist genau der Fehler, den Esau gemacht hat. Er hat das, was er sich im Leben eigentlich gewünscht hat, aufgegeben für das, was er, worauf er gerade im Moment Lust gehabt hat. Und ich denke auch, das war kein einmaliger Ausrutscher von Esau. Ich glaube, das war ein Grundzug seines Charakters. Das sehe ich einfach daran, dass er lieber jagen war und Spaß hatte, als Zeit und Kraft in dieses Familienleben zu investieren, von dem er sich ja eigentlich schon gewünscht hat, es eines Tages zu erleben. Und umgekehrt haben wir bei Jakob einen Menschen, der offensichtlich ganz genau wusste, was er wollte und der bereit war zu tun, was notwendig ist, um genau das auch zu kriegen. Und ich bin überzeugt davon, das war ein Grundzug seines Charakters. Wenn wir uns das Leben von Jakob mal angucken, dann stellen wir fest, also seine Methoden waren jetzt irgendwie nicht immer die tollsten, aber gleichzeitig hat er immer gewusst, was er wollte, und er hat getan, was nötig ist. Beispielsweise hat Jakob 14 Jahre lang als Knecht bei seinem Onkel gearbeitet, nur um die Erlaubnis zu kriegen, die Frau zu heiraten, die er geliebt hat. Man überlegt das mal, 14 Jahre arbeiten, um die Frau deines Lebens zu heiraten. Ich habe so mal überlegt, also die Christina und ich, wir sind jetzt 6 Jahre verheiratet, mein Schwiegervater ist Dachdeckermeister, also 14 minus 6, ja scheiße, 14 Jahre, ich glaube, das ist einer, der wusste, was er wollte. Er war bereit, seinen Vater und seinen Bruder zu betrügen, um diesen Segen und dieses Recht des Erstgeborenen zu bekommen. Er hat in Kauf genommen, dass sein Bruder sauer auf ihn ist und er musste hinterher fliehen, um sein Leben zu retten. Wir lesen einmal von so einer ganz mysteriösen Geschichte, als Jakob übernachtet an einem Fluss am Jabok und da findet ein ganz merkwürdiger Kampf statt, ganz spannende Sache, so eine X-Akte des Alten Testaments. Und Jakob kämpft mit einem Fremden. Und das geht die ganze Nacht und am Ende nimmt der Fremde so den Kieferknochen eines Esels und zertrümmert dem Jakob die Hüfte. Und Jakob klammert sich an diesen Fremden und sagt, ich lass dich nicht los, bevor du mich nicht gesehen hast. Jakob wusste, was er wollte und er hat getan, was notwendig ist, um zu bekommen, was er wollte. Und eine Sache, die Jakob wirklich wollte, war dieser Segen und diese Verheißung für die Geschichte seines Lebens. Und wisst ihr, ich glaube, Gott fand die Methoden von Jakob auch nicht immer super. Ich kann es mir vorstellen, dass Gott Hurra geschrien hat, als Jakob hier seinen Vater und seinen Bruder über den Tisch gezogen hat, als es um den Segen ging. Aber ich glaube, Gott hat dieses Herz von Jakob gesehen, diese Sehnsucht danach, diesen Wunsch, ich will diesen Segen haben, ich will diese Verheißung für mein Leben. Und das ist was, was Gott anerkannt hat. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Gott entschieden hat, seine Geschichte mit Jakob zu schreiben, die Geschichte seines Volkes mit Jakob zu schreiben und eben nicht mit Esau, der das Ganze eigentlich gar nicht weiter ernst genommen hat, bis es dann irgendwann zu spät war. Ich glaube, das ist eine wichtige Lehre. Gott schreibt seine Geschichte nicht unbedingt immer mit Menschen, die dafür prädestiniert sind, weil sie irgendwie von ihrer Herkunft her da schon in der Pole Position stehen oder weil sie von ihren natürlichen Gaben her die besten Voraussetzungen mitbringen oder all solche Sachen, sondern ich glaube, worauf es Gott am meisten ankommt, ist, dass er seine Geschichte den Menschen schreibt, die sich wirklich danach ausstrecken. Und das ist für mich eine ganz wichtige Lehre aus der Geschichte von Jakob und Esau. Ja, und wie ist es so, wie ist unsere Herzenshaltung zu der Geschichte, die Gott mit unserem eigenen Leben schreiben möchte? Wichtig ist uns die Geschichte, die Gott mit unserem Leben schreiben möchte. Und versteht mich an dem Punkt richtig, es geht mir jetzt gar nicht um die Frage, wie wichtig ist es uns, dass Gott uns liebt. Gott liebt dich sowieso, du kannst nichts tun oder nichts lassen, was dazu führt, dass dich Gott mehr oder weniger liebt. Das ist gar nicht das Thema. Und es geht hier auch nicht darum, sich irgendwie die Eintrittskarte in den Himmel zu verdienen. Das hat Jesus für dich getan. Das ist genauso wenig das Thema. Aber die Frage ist, wie wichtig ist es dir, gemeinsam mit Gott eine Geschichte zu schreiben, innerhalb dieser epischen Geschichte, die Gott in seinem Heilsplan schreibt. Der Hebräerbrief mahnt uns, dass diese Geschichte, die Gott mit dir und mir schreiben will, jeder so in seinem persönlichen, individuellen Leben, dass diese Geschichte was Heiliges ist. Der Verfasser schreibt dort in Kapitel 12, achtet darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Ist dir bewusst, dass diese Geschichte, die Gott mit dir schreiben will, was Heiliges ist? Wie geht es uns damit? Wissen wir, was wir wollen, bleiben wir an dem dran oder nehmen wir das manchmal gar nicht so ernst? Sind wir manchmal in der Versuchung, das, was wir uns eigentlich wirklich wünschen im Leben, einzutauschen für das, worauf wir gerade jetzt im Moment Bock haben? Und ich denke, das ist ja eine sehr reale Versuchung, die jeder von uns kennt, nicht nur im frommen Bereich, aber eben auch im frommen Bereich. Weil die Geschichte, die Gott mit jedem Einzelnen von uns schreiben möchte, die ist alles Mögliche, die ist spannend, die ist erstaunlich, die ist im wahrsten Sinne des Wortes wunderbar. Aber diese Geschichten, die Gott schreibt, die sind eben immer auch ganz schön herausfordernd. Und auch das ist übrigens was, was wir wirklich im Leben von Jakob deutlich sehen. Jakob hat total viel positive Dinge erlebt. Jakob hat 12 Söhne, das ist so im Verständnis seiner Zeit der Jackpot. Jakob hatte Erfolg, wir lesen in der Bibel, er wurde über die Maßen reich. Vor allem Jakob wurde einer der Stammväter des Volkes Israels. Gott hat mit ihm Weltgeschichte geschrieben, das ist jetzt auch nicht das Schäbigste, so aus geistlicher Sicht, was Gott mit einem tun kann. Und andererseits lesen wir aber auch bei Jakob, dass er ganz vieles erlebt hat, was wirklich ans Eingemachte ging. Seine Frau, die er wirklich geliebt hat, ist früh gestorben. Diese Frau, für die er 14 Jahre seines Lebens gearbeitet hat, ist früh gestorben. Seine Tochter ist vergewaltigt worden. Der Sohn, den er am meisten geliebt hat, ist von dessen Brüdern in die Sklaverei verkauft worden. Und seine Brüder sind mit zum Vater gegangen und haben gesagt, dein Sohn ist tot. Und es hat Jahre gedauert, bis Jakob mitgekriegt hat, dass der Josef, sein geliebter Sohn, noch lebt. Also was ich damit sagen will, ist, dieser Mann, der hat echt was durch. Der hat ganz viele Sachen erlebt, die grandios sind. Und er hat ganz vieles erlebt, wo du sagst, wow, ich glaube, das hat echt gesessen, als ihm das passiert ist. Die Bibel nennt das Leben in Fülle. Das ist irgendwie das Schöne und das Herausfordernde. Aber nirgendwo ist es langweilig, klein, gewöhnlich, erbärmlich. Leben in Fülle. Und wenn ich mir so Menschen angucke in der Bibel oder in der Kirchengeschichte, mit denen Gott echt eine Geschichte geschrieben hat, oder wenn ich mir einfach Menschen in meinem Bekanntenkreis angucke, mit denen Gott eine Geschichte schreibt, die inspirierend ist, wo du sagst, wow, das ist cool, was bei denen so abgeht, dann merke ich, da stecken immer wieder so zwei Elemente drin, die ich wieder und wieder und wieder in solchen Lebensgeschichten finde. Das eine Element ist, ich sehe bei diesen Leuten, die haben wirklich einen Hunger danach, dass das in Existenz kommt, was Gott in ihr Leben reingelegt hat. Das sehe ich zum Beispiel so in ihrem Leben, in ihrer Nachfolge von Jesus, wie sie in der Nachfolge von Jesus leben. Das sind Menschen, denen es einfach wichtig ist, dass sie gegen Dinge angehen in ihrem Leben, von denen sie wissen, dass sie Gott verletzen, dass sie Gott traurig machen, das, was die Bibel eben auch Sünde nennt. Und da geht es jetzt nicht irgendwie um Perfektion. Ich sage nicht, das sind Menschen, in deren Leben gibt es keine Sünde. Sondern was ich dort sehe, sind Menschen, die gesagt haben, ich will mich nicht einfach mit dem arrangieren, von dem ich weiß, dass es Gott verletzt, und dann sagen, naja, das ist halt so. Mir hilft da immer total der Vergleich zu meinem eigenen, also leiblichen Vater, wo ich weiß, ich werde es wahrscheinlich nie dahin kommen, dass es nichts gibt in meinem Leben, was ich meinem Vater nicht auch irgendwie anders wünschen würde. Da müsste er nur auf meinen unaufgeräumten Schreibtisch gucken und dann wären wir schon soweit. Aber ich weiß eben einfach auch, wenn es irgendwas in meinem Leben gibt, was mein Vater wirklich verletzt, was ihn traurig macht, wo er sagt, eigentlich schäme ich mich dafür, dass mein Sohn sowas tut, dann weiß ich auch, dass sowas soll einfach in meinem Leben keinen Platz haben. Nicht, weil mich mein Vater verdammt, sondern weil mir mein Vater echt zu wichtig ist dafür. Die Meinung meines Vaters von mir ist mir zu wichtig. Also ich sehe Menschen, denen es wichtig ist, ein Leben zu führen, das im Einklang ist mit den Vorstellungen, die Gott hat. Und immer wieder dran zu bleiben, sich nicht zu arrangieren, die Bibel zu hören. Ich sehe Menschen, die so ein Verständnis haben, dass Gottesdienst eigentlich was ist, was 24/7 geht. Es gibt nicht irgendwie so einen frommen Modus am Sonntagmorgen und am Hauskreisabend, und dann gibt es so einen Alltagsmodus, sondern es sind Menschen, die einfach die Augen offen haben und sagen, hey, Jesus, was hast du hier und heute mit mir vor? Da sitzt ein Obdachloser irgendwie am Bahnhof, Jesus, hast du hier in diesem Moment was mit mir vor? Da ist ein Kollege, der ist gerade echt herausgefordert, weil irgendwie er frisch getrennt ist von seiner Frau und der lebt jetzt im Hotel. Jesus, könnte es sein, dass ich ihm einfach anbieten sollte, willst du nicht irgendwie jetzt mal ein paar Nächte bei mir unterkommen? Und mal schauen einfach, was Jesus aus so einer Gelegenheit macht. Und Gottesdienst, der 24/7 ist. Und wie gesagt, bei all diesen Dingen geht es nicht um Perfektion, sondern es geht einfach darum, ist es mir ein Herzensanliegen, danach zu streben, dass das in Existenz kommt, was Gott in mein Leben reingelegt hat. Und eine zweite Sache, die ich im Leben von solchen Menschen sehe, ist, dass sie an dieser Geschichte, die Gott mit ihnen schreiben will, festhalten, auch wenn es einen Preis kostet. Und es müssen gar nicht immer die großen Tragödien sein, Gott sei Dank nicht. Also möge es uns allen erspart bleiben, dass irgendwie der Partner jung stirbt oder dass ein Kind vergewaltigt wird oder all sowas. Aber es bedeutet schon immer wieder die Bereitschaft, die eigene Komfortzone zu verlassen, Mühe auf sich zu nehmen, vielleicht auch zu ertragen, dass andere über mich spotten, mir zu überlegen, was sagen eigentlich die Nachbarn, wenn ich mir 2 Jahre lang eine zweite Frau und 2 andere Kinder zulege. Aha, guck mal an, hier der Bühlmann, großer Pastor, und selber gehen ja komische Dinge ab bei dem. Es kostet einen Preis, diese Geschichte mit Gott zusammenzuschreiben. Und ich sehe Menschen, die bereit sind, diesen Preis zu bezahlen und welche Auswirkungen das auch in ihrem Leben hat. Und jetzt weiß ich nicht, wie es dir so geht, wenn du das alles hörst, wenn ich jetzt sage, ja, und es kostet einen Preis und da musst du den Hunger danach haben, da gibt es irgendwie ganz viel im Leben, was da wichtig ist. Aber ich bin überzeugt davon, wenn wir an diesen Ort kommen, an dem diese Dinge, an dem Gott diese Dinge in unserem Leben verwirklichen kann, wenn wir an dem Ort sind, an dem wir ein geistiges Leben in Fülle haben, dieser Ort, an dem Zeichen und Wunder passieren, dieser Ort, an dem Frucht entsteht, dann sind wir buchstäblich an dem Ort, für den wir geschaffen sind. Das ist die Geschichte deines Lebens. Dafür hat Gott dich geschaffen. Es wird nicht die bequemste Geschichte sein, die du mit deinem eigenen Leben schreiben kannst, aber ich verspreche dir, es wird die befriedigendste Geschichte sein, es wird die erfüllendste Geschichte sein. Ich verspreche dir, keiner von uns wird irgendwann auf dem Sterbebett liegen und denken, hätte ich nur mehr auf dem Sofa gesessen.
Amen.
Sondern das ist so für mich so, das wäre so für mich mein persönlicher Worst Case, wo ich mir gesagt habe, ich will nicht irgendwann, wenn ich alt bin, also so alt, dass es wirklich offensichtlich ist, dass es gelaufen ist, auf dem Sterbebett liegen und mir denken, hätte ich nur diese Gelegenheit genutzt, im Reich Gottes zu dienen, indem ich beispielsweise eine Gemeinde leite, die andere mögen beurteilen, ob ich es gut gemacht habe, aber ich will von mir sagen können, ich habe es so gut gemacht, wie ich es eben kann. Und ich habe mich Gott zur Verfügung gestellt, weil ich einfach wissen wollte, was ist diese Geschichte, die Gott mit mir schreiben will. Ich will nicht auf dem Sterbebett liegen und denken, hätte ich nur mal. Dieses Leben mit Gott bei allen Anstrengungen, bei allen Herausforderungen, die es mit sich bringt, hat so viel mehr zu bieten, als ein bequemes Leben in der Komfortzone, ein Leben, das sich danach richtet, worauf ich jetzt gerade eben Lust habe. Und dazu will ich euch einfach heute Morgen einladen. Und es sind immer oft auch so diese kleinen Schritte. Vielleicht magst du dich heute einfach mal darauf einlassen, wenn wir nachmittags unterwegs sind. Wir haben auch so ein paar Ideen, dass wir rausgehen wollen, einfach auch gucken, wo wir Menschen dabei mal begegnen können, sie in Kontakt bringen können mit dieser Liebe Gottes. Und vielleicht, ja, hilft dir dieser Input heute Morgen auch, dich einfach mal dafür zu ermutigen und zu gucken, wo will Gott heute Morgen so ein kleines Stück Geschichte mit mir und meinem Leben schreiben. Dieses Lied, das ich am Anfang zitiert habe, das hat mehrere Strophen. Die letzte Strophe beginnt mit der Zeile, lerne Menschen kennen, die haben viel Profil, weil Jesus ihre Oberflächlichkeit verändert hat. Und das ist was ich uns allen heute Morgen wünsche. Amen.